Ja, als ich die Woche mich vorbereitet hatte auf die Predigt, da ist mir eins immer wieder aufgefallen in den Nachrichten, die ganze Woche, und nicht nur die ganze Woche, sondern eigentlich die ganzen letzten Monate schon, ist es eigentlich ein beherrschendes Thema. Stellenabbau, Rentenkürzungen, Zuzahlungen zu medizinischen Leistungen, Arbeitslosigkeit, Firmenschließungen, Jobverluste, Produktionsverlagerungen ganzer Werke ins Ausland. Und es scheint eine Stimmung, eine Atmosphäre in Deutschland hochzukommen, wie sie die meisten von uns noch nie erlebt haben. Und ich empfinde so, dass im Moment ein Geist der Furcht unser Land vom Osten bis zum Westen und vom Norden bis zum Süden durchzieht. Die Leute sind zutiefst verunsichert und die Medien tun natürlich noch ein Übriges, dieses ganze Stimmungsbild zu schüren. Und ich hatte sehr stark eine Last gespürt, schon seit Wochen vom Herrn, über dieses Thema zu sprechen. Und vor allem die Frage, wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir als Christen auf diese Dinge? Ich möchte euch sagen, was wir in diesem Moment oder in diesen Tagen in Deutschland und eigentlich auch weltweit erleben, es ist ja weltweit auch zu beobachten, sind die ersten Erschütterungen eines Systems, das die Bibel als Babylon bezeichnet. Was ist Babylon? In der Offenbarung steht eine ganze Menge über diesen Begriff und wir wollen zunächst mal diesen Begriff ein bisschen durchleuchten. Wir wollen es ein bisschen vertraut machen und mal hinter die Kulissen des Augenscheinlichen schauen und dann weitergehen, was Gott uns zu sagen hat. In der Offenbarung Kapitel 18, 9 bis 15 wird vom Ende dieser großen Organisation, ich werde nachher sagen, was es ist, gesprochen. Und es werden sie, Babylon, beweinen und beklagen, die Könige auf Erden. Hier kann man einsetzen, die Herrschenden auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben. Wenn sie sehen, werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt. Sie werden fernab stehen, aus Furcht vor ihrer Qualen sprechen. Weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt. In einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen, denn in einer einzigen Stunde ist solcher Reichtum verwüstet. Was die Bibel hier im letzten Buch in der Offenbarung beschreibt als Babylon, ist nichts anderes als unser globales, weltumspannendes Wirtschaftssystem. Und vor allem hier sein plötzliches und rasches Ende in den Tagen kurz vor der Wiederkunft Jesu. Und es ist interessant, es scheint uns fast unvorstellbar, oder zumindest auch in der Vergangenheit schien es vielen unvorstellbar, wie dieser immense Reichtum in kürzester Zeit zerstört werden kann. Die Aussage hier ist, in einer Stunde. Hier ist nicht unbedingt 60 Minuten gemeint, das ist eine prophetische Aussage, aber trotzdem ist es eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. In einer kurzen Zeitspanne. Auch wir Deutschen hielten unsere Wirtschaft für schier unüberwindlich. Und wir alle haben gedacht, dass es einfach ewig so weitergehen kann. Und was wir jetzt erleben, sind erste Erschütterungen. Wer sich ein bisschen mit Wirtschaft auskennt, der weiß um die gerade in den letzten vielleicht 50, 60 Jahren immer stärker werdende globale Vernetzung der Weltwirtschaft. Man sagt, wenn Amerika Schnupfen hat in der Wirtschaft, dann haben wir eine Lungenentzündung in Deutschland. Das stimmt. Wenn du mal die Nachrichten aufmerksam beobachtest, dann hörst du gerade die deutschen Investmentbanker und Politiker immer wieder sagen, ja, wir hängen von den Amerikanern ab, von ihrem Konsumverhalten, von ihrem Markt. Und umgekehrt ist es genauso. Und es ist mittlerweile nicht nur so, sondern wir sind auch mit anderen Märkten der Welt aufs Engste verbunden. Und wer sich auch ein bisschen mit Wirtschaft überhaupt auskennt, wird auch eins begreifen. Das, was wir so gemeinhin als Geld betrachten, Geld ist eigentlich eine der größten Lügen, die es überhaupt gibt. Geld existiert eigentlich gar nicht. Wenn du einen Geldschein in der Hand hast, dann hast du eigentlich ein Stück Papier in der Hand. Und das Einzige, was dieses Papier wertvoll macht, ist eine Summe von Annahmen, Hoffnungen und Versprechungen, die vertraglich fixiert sind, mehr nicht. Ganz früher war es noch so, dass bei den meisten Nationen das Geld oft noch durch Gold, entsprechenden Goldwert gedeckt war. Das gibt es schon fast gar nicht mehr. Es sind zwar noch Goldreserven da, aber die decken schon lange nicht mehr den Geldwert, der im Umlauf ist. So, ich möchte euch da nicht verwirren, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn du noch ein bisschen tiefer hineingehst, dann wirst du begreifen, dass weite Teile unseres Wohlstandes im Westen auf Schulden aufgebaut sind. Allein die Amerikaner haben eine so hohe Pro-Kopf-Verschuldung und wir Europäer ziehen langsam immer mehr nach. Das heißt, diese Schulden müssen ja irgendwann wo mal bezahlt werden. Ein kluger Mann hat mal ausgerechnet, wenn du auf deiner Bank 100.000 Mark oder Euro anlegst, dann ist real von deinem Geld fast nichts mehr da, weil das sofort aufgesaugt wird, ne? Für Schuldentilgungen. Es ist zwar auf dem Papier da. So, das heißt, dass viele Wirtschaftswissenschaftler befürchten ja, dass wir irgendwann auf einen riesigen Knall zusteuern, wo wie Dominosteine die ganzen Weltwirtschaften ineinander krachen werden, weil sie eigentlich alle mehr oder minder bankrott sind. Und wer sich so ein bisschen in den fiskalischen Dingen auskennt, ne, manche Bankrotts werden nur durch Schuldenaufschübe oder durch Wechsel oder andere Dinge nach außen kaschiert. Und das sieht dann nach außen so alles okay aus. Es gibt Firmen, die sind in Wirklichkeit eigentlich schon bankrott. Und nur weil die Banken noch nichts sagen, wirkt die Firma nach außen hin noch liquide. Das sind Dinge, die wir verstehen müssen, um zu begreifen, was es heißt, wenn die Bibel sagt, in einer einzigen Stunde ist der ganze Reichtum vernichtet. Und es kann, wenn es dumm läuft, so kommen, dass es in kürzester Zeit einen weltweiten Kollaps der gesamten Wirtschaft geben kann. Was ist Babel und was ist Babylon eigentlich? Wir müssen weit, weit zurückgehen in die Menschheitsgeschichte, ins erste Buch Mose, Kapitel 11, Vers 1. Und das ist die Zeit, irgendwann nach der Sintflut, die Menschen haben sich wieder vermehrt. Die Menschheit hat gemerkt, dass sie dabei sind, auseinander zu driften. Und wahrscheinlich einige kluge Köpfe haben erkannt, wenn jetzt jeder in die weite Welt hinausgeht, dann werden wir immer schwächer. Wir müssen gucken, dass wir zusammenbleiben. Gemeinsam sind wir stark. Wir wollen ein politisches und wirtschaftliches System bilden. Und so entstand Babylon oder Babel. Es ist interessant, die Beschreibung hier. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Vielleicht kommt eure Sprache, Mario, von daher, ne? Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Ebene im Land Shinear. Dort ließen sie sich nieder, das ist da, wo der heutige Irak ist. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Dadurch werden wir überall berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, weil der Turm unser Mittelpunkt ist und uns zusammenhält. Was ist da eigentlich passiert? Die Menschen wollten ein wirtschaftliches und politisches System aufbauen, das sie in erster Linie von Gott unabhängig machte. Und sie wollten ein eigenes religiöses System aufbauen, das sie neben dem Glauben an Gott stellen konnten. Das war symbolisiert durch den Turm, womit sie ausdrücken wollten, wir sind selber Götter und können bis an den Himmel reichen. Und das muss man verstehen, wenn man die Offenbarung verstehen möchte und wenn man unsere heutige Zeit verstehen möchte, was Babylon ist. Und vor allen Dingen, was es heißt, dass Babylon wieder aufersteht. Es war eine gemeinsame Sprache, die allen gemein waren. Wir wollen nicht über den ganzen Erdkreis zerstreut werden. Es war der Wille da, ein großes politisches und wirtschaftliches System zu bilden. Und was passierte dann? Gott sagte, sie sind ein einziges Volk mit einer einzigen Sprache. Und das ist sehr interessant. Ihr müsst euch das mal anhören, was Gott über die Menschen sagt. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen, hör genau hin, durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Überleg dir mal die Ungeheuerlichkeit dieser Aussage, was Gott selber sagt. Was sie tun, ist der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Einheit macht stark, im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Und Gott wusste, was passiert. Und deswegen sagte er, wir werden jetzt hinuntersteigen, ihre Sprache verwirren, dass keiner den anderen mehr versteht. Was Gott getan hat, war ein kleiner zeitlicher Aufschub. Durch die Sprachenverwirrung wurden die Nationen geschaffen. Durch die Nationen entstanden Grenzen, Kulturen, die sich voneinander abgeschottet hatten. Und was Gott erreichte, war, dass für eine längere Zeit der vereinte Wille der Menschen nicht zustande kam und sie noch nicht die Vorhaben tun konnten, die sie tun werden. Aber seitdem sind einige Tausende von Jahren vergangen. Und dieses System, das Gott damals anfänglich erstmal zerschlagen hat, hat sich in den Jahrtausenden aufgebaut. Die Nationen sind zusammengerückt und am stärksten in den letzten 100 Jahren durch die Vereinten Nationen, damals noch den Weltbund, die Europäische Union, die NATO, das GATT, dieses globale Handelsabkommen und dieser große globale Handelsraum. Die Einführung des Euros in Europa war ein weiterer Meilenstein zu dieser Einheit. Und nochmal, denkt dran, was Gott gesagt hat. Ne? Was sie jetzt tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Und was hinter diesem ganzen System steckt, ist erneut eine Herrschaft aufzurichten, die ohne Gott funktioniert. Es ist sehr interessant, dass zum Beispiel in der europäischen Präambel und Verfassung, ich kam jetzt gerade die Woche von einer ökumenischen Tagung, wo auch darüber gesprochen wurde, dass der Name Gott und die Hinweise auf Gott in der neuen europäischen Verfassung bis jetzt immer noch nicht mit aufgenommen wurden. Das ist sehr interessant. Und was wir erleben ist, dass Babylon wieder aufersteht. Und diesmal werden wir erleben, dass dieser vereinte Wille aller Menschen etwas Gigantisches schaffen wird. Nämlich das eigentliche Babel, das die ganze Welt umspannen wird. Und wenn wir heute mal in unsere Welt hineinschauen, ist die Sprache heute noch ein Hindernis? Nein. Was ist die Weltsprache? Englisch. Ne? Sogar im Himmel wird Englisch gesprochen. Also lernt Englisch. Die Anbetung im Himmel ist Englisch. Ne? Es ist wahr. Englisch ist die Weltsprache in der Finanzwelt. Englisch ist die Weltsprache in der wissenschaftlichen Welt. Englisch ist die Sprache des Internets. Da sind wir auch schon beim World Wide Web, beim Internet. Durch das Internet haben wir eine weltweite Vernetzung von fast allen Menschen und Ländern, wie es sie in der Geschichte der Menschheit nie zuvor gegeben hat. Nie zuvor. Das Internet ist eine derartige Revolution. Viele begreifen die Tragweite des Ganzen noch gar nicht. Aber du bist theoretisch heute mit fast jedem Menschen auf der Welt verbunden. Wenn ich mir das überlege, ne, jetzt war ich gerade in Indien vor ein paar Wochen, da setzt du dich an deinen Laptop, Du brauchst noch nicht mal mehr eine Steckdose. Du hast dein Handy und steckst das Kabel rein und übers Handy kannst du dann sofort mit deiner Frau zu Hause kommunizieren. Oder was noch einfacher ist, du nimmst dein Handy und sprichst sogar mit ihr. Wenn du vor 100 Jahren jemand gesagt hätte, dass du mit so einem kleinen Stück Plastik über 8000 Kilometer mit jemandem einfach, egal wo du bist, sprechen kannst, dann hätte ich gesagt, du bist verrückt. Und heute können wir Daten austauschen, alles Mögliche. Die Welt ist zusammengerückt. Und die Welt beginnt sich zunehmend in einer merkwürdigen Weise zu vereinen. Und wir müssen das verstehen. Was wir erleben, ist der Aufstieg dieses neuen und auch letzten Babels. Und neben seinem Glanz und seiner Herrlichkeit erfahren wir jetzt die Begrenzungen dieses Systems. Wir dürfen nicht den Fehler machen zu sagen, oh, dieses System ist ja schrecklich grauenvoll. Ich meine, wir leben in diesem System. Amen. Wir handeln in diesem System auch. Wir arbeiten in diesem System. Das System an sich ist nicht in sich schlecht. Was schlecht ist, dass es ohne Gott existieren möchte. Das ist das Schlechte darin. Das war das Schlechte auch an Babel. Es ist am Handeln nichts Schlechtes. Handeln ist okay. Es ist an Musik und an Freude und allem nichts Schlechtes. Ja? Aber wenn die Dinge ohne Gott geschehen, dann kriegen sie eine ganz schlimme und schlechte Dynamik. Und was wir jetzt erleben, sind die Folgen der Globalisierung. Die Grenzen gehen auf, die Märkte verschieben sich und plötzlich spüren wir die Folgen unserer moralischen Unfähigkeit. Wie fängt das an? Da ist einmal, sage ich mal, vielleicht die Habgier von Unternehmen, die sagen, mir ist es scheißegal, ob ein Familienvater mit 4 Kindern seinen Job verliert. Ich will billig produzieren und ich will den größtmöglichsten Profit machen. Und dann gehe ich eben mit meiner Firma dorthin. Aber es gibt auch den anderen Egoismus von dem Arbeiter, der sagt, und ich will noch eine Gehaltserhöhung um 17% und ich will 6 Stunden weniger arbeiten. Und das ist auch ein Egoismus, der nicht von Gott kommt. Und all diese Dinge, wenn sie ohne Gott funktionieren, ist es wie ein viereckiges Rad, das läuft nicht mehr rund. Und das ist das, was wir jetzt erleben, die Erschütterungen, die wir erleben, weil uns die moralische Fähigkeit fehlt, ein solches System am Laufen zu halten. Und das sind die Erschütterungen, die wir jetzt auch in Deutschland erfahren. Teilweise ausgelöst durch Egoismus und zum Teil auch, denke ich, weil die Zeit nahe rückt, nahe kommt. Was möchte ich damit sagen? Ich will keine Weltuntergangspredigt halten. Ich will euch auch jetzt nicht auf das Kommen Christi vorbereiten. Ja? Ich mag diese Predigten nicht. Und ich mag dieses komische, ja, und der Herr wird wahrscheinlich in 5 Jahren wiederkommen. Das ist alles Unsinn. Die Bibel sagt, dass niemand Tag und Stunde weiß. So, wir sollen bereit sein. Jeden Tag bereit sein. Punkt. Aber wir müssen die Zeiten erkennen, in denen wir leben. Das ist der Punkt. Wir leben in einer Krise, wir erleben eine Krise, nicht nur europaweit, sondern weltweit im Moment. Und wir erleben diese Erschütterungen auch als Christen. Und ich möchte dir sagen, Gott lässt diese Krisen zu, damit sein Volk, wir, wieder neue Stellung beziehen, dass wir uns neu ausrichten und neu erfahren, wer ist unser Retter? Wer ist unser Versorger? Wer versorgt dich? Offenbarung 18,4, wir gehen zurück zu Babylon und dort sagt Gott, und ich hörte eine Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, nämlich aus Babylon, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Hier sind 2 Dinge, die wir lernen müssen. Wir sollen nicht teilhaben an der Verfehlung, die in Babel ist, und ich werde erklären, was diese Sünde ist, und wir sollen nicht teilhaben an ihren Plagen. Das ist eine wunderbare Verheißung. Gott möchte nicht, dass du unter die Räder dieses Systems kommst. Und das geschieht, indem du dich aus dem System entfernst. Und ich werde dir heute Abend lehren, wie das geschieht. Diese Verse wurden so oft in der Kirchengeschichte, christlichen Geschichte missgedeutet. Die einen haben in Babylon sogar einige Gruppen die katholische Kirche gesehen. Das ist ein völliger Unsinn. Oder die Weltkirchenrat. Oder das ist alles Schwachsinn. Babylon ist die vereinte Anstrengung aller Menschen ohne Gott, ein Weltsystem, ein Regierungssystem zu etablieren, ein Wirtschaftssystem, das ohne Gott funktioniert, das in sich einen reinen humanistischen Geist hat, das edel sein möchte, gerecht sein möchte, aber bitteschön ohne Gott. Dieses System hat keine hässlichen Züge, es wirkt nett, man möchte sozial und freundlich sein, aber bitte ohne Gott. Und das ist das Gift. Ein Problem, warum dieser Vers falsch gedeutet wurde, hat dazu geführt, dass viele Kirchen in die Isolation geraten sind. Viele Kirchen haben gesagt, wir müssen Babylon verlassen. Babylon ist die böse Welt, wir müssen uns aus der bösen Welt zurückziehen. So, und dann verkriechen wir uns irgendwo. Ich habe jetzt auf der Tagung, wo ich war, habe ich mit einem Pastor gesprochen, von einer Gemeinde, die suchen einen neuen Pastor. Und ich weiß, dass die einen guten Jugendpastor haben. Und da habe ich gesagt, ja, aber warum übernimmt euer Jugendpastor nicht die Gemeinde? Er ist doch alt genug. Dann guckt er mich an und sagt, ich traue mich gar nicht, es dir zu sagen. Aber die Ältesten haben kein Vertrauen in ihn. Dann sage ich, ja, warum? Weil er im Kino war. Ich habe gedacht, bitte, was? Wie war das nochmal? Ne? Und das... Dieser Geist kommt daher. Die Welt, wir müssen uns distanzieren. Und das, Leute, das ist genauso tödlich. Wir sind in der Welt, um die Welt zu retten. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Was Gott möchte, ist, dass wir frei werden. Freiheit heißt nicht, dass ich mir etwas verkrampft verkneife. Ich bin frei, wenn ich ins Kino gehen kann, und sagen kann, den Film gucke ich mir an und der Film ist nichts für mich. Dann bin ich wirklich frei. Dann bin ich ein freier, mündiger Mensch. Aber wenn ich sage, weil ich Christ bin, darf ich nicht ins Kino, bin ich nicht frei. Und das gilt für all die anderen Dinge. Es gibt ja, ich respektiere das, es gibt auch Gruppen, die sagen, wir sind Christen, wir dürfen keinen Alkohol trinken. Aber das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass du lernst zu sagen, ein Glas Wein schmeckt gut, das zweite Glas da, das ist gefährlich für mich, ich lasse es sein, dann bin ich frei. Und wenn ich weiß, dass ich schon bei einem Glas ein Problem habe und ich sage, für mich gar nichts, auch dann bin ich frei. Und wenn ich dann den anderen auch nicht richte, der ein Glas trinkt, dann bin ich absolut frei. Und da möchte Gott uns hinführen. Das ist die Freiheit, in die Gott uns hineinführen möchte. Und mit einem solchen Leben kannst du auch in Babylon leben, ohne mit Babylon verbunden zu sein. Und da geht auch der Zug heute Abend hin. Die Bibel belehrt uns darüber, dass wir in der Welt sind, aber nicht von ihr. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht in unserem Herzen mit ihr verbunden. Ich verachte den Menschen nicht, der Gott nicht kennt. Ich richte ihn auch nicht, sondern ich soll ihn eigentlich lieben und ich soll durch mein positives Bild für ihn attraktiv erscheinen, dass er in mir Jesus entdecken kann, der ihn liebt. So, das heißt, wir leben in Babylon, wir existieren in Babylon, wir essen in Babylon, wir trinken in Babylon, wir handeln hier auch, wir gehen zur Arbeit hier, wir haben unsere Geschäfte hier. Aber wir müssen lernen, in unserem Herz mit diesem System nicht verbunden zu sein. Dieses System nicht zu unserem Gott zu machen und zu sagen, das System ist es, was mich am Leben erhält. Und die Grenze überschreiten viele Christen. Wie verlasse ich Babel, dass ich nicht teilhabe an ihren Plagen? Eine der Sünden Babylons ist die folgende. Jeremia 17,5. Der Herr spricht, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Das ist eine der Sünden Babels, jenes gewaltigen, weltumspannenden Systems. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm. Und das ist der erste Punkt, über den du nachdenken musst. Wo bist du von Menschen abhängig? Wo rechnest du, dass Menschen dir helfen? Du hast vielleicht finanzielle Nöte. Wo glaubst du, dass es Menschen sein müssen, die dir helfen? Vielleicht hast du im Geschäft Engpässe. Wo guckst du mehr nach Menschen, die dir helfen, anstatt zum Herrn? Vielleicht bist du unzufrieden mit der Regierung. Wo schaust du nach einer neuen Regierung anstatt auf den Herrn? Verflucht ist der Mann und die Frau, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Das heißt, in meinem Herzen traue ich Gott nicht zu, dass er meine Probleme lösen kann. Ich suche meine Lösungen bei den Menschen, ich suche meine Lösungen in menschlichen Systemen. Und das ist die Sünde Babylons, von der Gott sagt, seid nicht dieser Sünden teilhaftig, geht raus aus ihr. Das fängt hier an, das Rausgehen. Er wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen, das Gute, das kommt. Er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. So viele Menschen strampeln sich verzweifelt ab und versuchen alles mit ihren menschlich möglichen Kräften, um aus irgendwelchen Nöten rauszukommen. Sie schaffen es nicht, weil sie es in ihrer eigenen Kraft versuchen. Anstatt sich auf Gott zu verlassen. Anstatt dem Herrn zu vertrauen. Es wird so viel Energie und Zeit aufgewendet, sich selbst zu helfen, mit dem Arm des Fleisches, anstatt Zeit und Energie aufzuwenden, um vor Gott zur Ruhe zu kommen, in die Stille zu gehen und zu sagen, Herr, welchen Weg hast du für mich? Wo hilfst du mir, die Not, die du hast, vor dem Herrn auszubreiten und Gott mächtig werden zu lassen in unserem Leben? Ich glaube, dass Gott uns in diese Zeit hineinbringt, werde das noch ein bisschen tiefer ausführen, damit wir wieder lernen, ein Zeugnis zu werden vor den Menschen, die Gott nicht kennen. Und was soll die Welt, wieso soll die Welt an Gott glauben, wenn wir uns genauso fürchten, zittern und zagen und uns auf dieselben Probleme einlassen und genau dieselben Lösungen hoffen wie die Welt auch? Wieso sollte ein Mensch, der Gott nicht kennt, Gott annehmen? Warum denn? Wenn er sieht, dass du genauso lebst wie er auch, nämlich da, wo es drauf ankommt. Dein einzigster Unterschied ist doch dann nur, dass du sonntags in die Kirche rennst, wo er vorm Fernseher sitzt oder auf dem Sportplatz ist oder sonst was macht. Wenn das unser einzigster Unterschied ist, den wir anzubieten haben, dann sind wir wirklich arm. Die Frage ist, wem vertraust du wirklich heute? Wer ist dein wirklicher Versorger? Wer ist dein Versorger? In welcher Realität lebst du? Lebst du in dieser Welt? Bist du in ihr zu Hause? Ich merke das auch, wie das nach mir greift. Die Furcht und die Angst. Was wird sein? Was wird passieren? Und gerade deshalb hat Gott in dieser Woche und in den letzten Wochen immer wieder zu meinem Herzen gesprochen, richte dich neu auf mich aus. Und wir brauchen das alle immer und immer und immer wieder neu. Wir sind nicht immun dagegen. Das ist ein mächtiger Einfluss. Nochmals, die Krise, in der wir leben, ist eine Krise, die Gott zulässt, damit du wieder neu lernst, wo steht dein Herz? Wer ist dein Versorger? In Anbetracht von Stellenabbau, wer ist dein Dienstherr? Die Firma XYZ oder Gott der Herr? Rentenkürzung. Wer ist dein Versorger? Wer hat gesagt, ich werde euch tragen bis ins Alter, wenn ihr grau seid? Es ist schwer, ich weiß es. Es ist schwer. Aber Freunde, wenn wir nicht lernen, hier mal endlich aus dem Boot zu steigen und auf dem Wasser zu gehen, wer soll es denn sonst tun? Zuzahlungen. Das ist das Schild, finde ich da so toll, ne? Was fehlen uns? 10 Euro. Ja, das mag für einen viel sein. Aber wenn ich mich nur noch auf das fixiere, und das ist meine ganze Problemwelt, dann lähme ich mich für die Möglichkeiten Gottes. Das ist der Punkt. Und das ist das, was der Teufel erreichen will. Er ist wie eine Schlange und du wie das Kaninchen, was nur auf die Schlange guckt. Arbeitslosigkeit. Wer ist der Herr, der uns versorgt? Das sind irgendwelche Firmen oder es ist Gott der Herr, der uns unter 1000 Unmöglichkeiten den einen Arbeitsplatz geben kann, den vielleicht 999 andere nicht bekommen. Das ist das Problem, dass so viele Christen das nicht glauben können, dass Gott sie so sehr liebt, dass er sich genau um diese Details kümmert. Wir werden nachher noch diesen Vers sehen, wo Gott sagt, ihr werdet sehen, in jenen Zeiten wird ein Unterschied sein zwischen dem, der mir dient und dem, der mir nicht dient. Die Frucht des babylonischen Systems, was es hervorbringt, ist Furcht, Zukunftsangst und es soll in uns noch mehr Konkurrenzdenken hervorrufen, noch mehr Ellbogentechnik, um zu überleben. Es produziert Neid und Missgunst. Wir sind neidisch auf den, der vielleicht einen Job hat. Wir sind neidisch auf den, der vielleicht eine bessere Pension hat. Neidisch auf den, dem es besser geht. Wenn wir in dieser Welt leben, wir wären erfüllt von Bitterkeit, Zorn, Schlaflosigkeit und Perspektivenlosigkeit. Wenn wir in Babylon mit dem Kopf leben. Das heißt, wenn wir auf diese Krise starren und nur auf diese Krise starren. Was der Feind Gottes möchte, dich genau in diese Tretmühle immer tiefer und tiefer und tiefer hineintreiben. Und das sieht dann so aus. Wie ein Meerschweinchen, ein Goldhamster, eine Maus. Du rennst immer schneller und kommst immer weniger vom Fleck. Noch mehr Überstunden, vielleicht noch einen zweiten Job und vielleicht das noch und das noch und das noch. Und es nimmt kein Ende. Was sagt Jesus? Lass es mal in dich reinfallen, was er sagt. Hört auf, voller Sorgen zu denken, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Und was sollen wir anziehen? Das ist das, was Jesus sagt. Hört auf! Das ist ein Befehl. Und ich weiß, dass das schwer ist. Unser Kopf ist so dumm. Aber genau das, was Jesus sagt, ist, hört doch auf, voller Sorgen zu denken. Wenn wir nur wüssten, in was für einem herrlichen Leben wir, was Gott uns eigentlich anbieten möchte. Jesus sagt, ich gebe euch nicht, wie die Welt euch gibt. Er sagt, ich gebe euch meinen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Die Welt sagt dir vielleicht, wie kannst du in so einer Lage ruhig sein? Aber Jesus sagt, mein Friede ist höher als menschliche Vernunft. Die Welt sagt dir, sorge dich. Aber Gott sagt, sorge dich nicht. Die Welt sagt, hab Angst. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Wollt ihr denn leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Frag dich das mal. Frag dich mal, will ich leben wie ein Mensch, der Gott nicht kennt? Und wenn Furcht in dir ist, Angst, Zukunftsangst, ich rede jetzt nicht von gelegentlichen Zukunftsängsten, die habe ich auch. Es ist okay, wir sind Menschen immer noch. Aber wenn es beständig in dir nagt, wenn alles nur noch darum kreist, willst du denn so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen? Das ist die Frage, womit beschäftigt sich dein Kopf am Tag am meisten? Es ist am meisten die Sorge um deinen Job, um deine Märkte, um dein Absatzpotenzial, um das Morgen. Oder hat der Herr selber und seine Herrlichkeit da oben noch ein bisschen Platz in deinem Denken? dass du auf ihn schaust. Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, dass ihr all diese Dinge braucht. Gott weiß, was du und ich brauchen. Gott weiß, dass wir schwach sind. Gott weiß, dass wir manchmal nicht so die Glaubenshelden sind, aber deswegen wird er uns nicht liegen lassen. Jesus sagt, wenn dein Kind zu dir kommt und bittet dich um einen Fisch, gibst du ihm keine Schlange. Und er sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, schon zu euren Kindern so gut seid, wie gut wird euer Vater im Himmel erst zu euch sein? Und Gott liebt euch. Du bist sein Augapfel, du bist seine Braut. Ich habe es letztes Mal, als wir das Abendmahl genommen haben, gesagt, du bist bereits verlobt. Du bist damit in seinen Haushalt hineingenommen. In der jüdischen Hochzeit, in der Verlobung, hat der Bräutigam schon die finanzielle Verantwortung für die Braut übernommen. Die Braut hat schon im Reichtum des Bräutigams gelebt, auch schon während der Verlobungszeit. Das heißt, du bist schon jetzt hineingenommen in die Versorgung Gottes. Die Lösung ist, Jesus sagt, gebe doch Gott und seiner Sache den ersten Platz in deinem Leben. Dann wird er dir alles geben, was du nötig hast. Wie geht das praktisch? Vielleicht tust du mal deine Zeit ein bisschen umgruppieren und nimmst dir einfach mal ein bisschen mehr Zeit, darüber nachzudenken, wer Gott ist, wer dein Vater ist. Ich rede nicht davon jetzt, ja, jetzt muss ich noch 3 Kapitel Bibel mehr lesen. Ich rede von ganz qualifiziertem darüber nachdenken, wer Gott ist. Es gibt gute Bücher darüber. Es gibt tolle Kassetten hier im CZK darüber, gell? By the way. Du musst dich füttern und füllen damit, weil der Feind ist natürlich 24 Stunden am Tag beschäftigt, deinen Verstand mit den Sorgen und Nöten, Ängsten dieser Welt zu füttern. Und das geht volle Kanne rein. Mit welcher Begeisterung gucke ich mir jeden Abend die Nachrichten und kriege dann meine Infusion ab, ne? Und genauso sollten wir Gottes Nachrichten angucken, was er über uns zu sagen hat. Wie kommen wir aus Babylon raus? Der Ausweg, Babylon zu verlassen, ist an der Sünde der Unabhängigkeit und des Misstrauens gegen Gott nicht mehr länger festzuhalten. Und das geschieht durch einen geistlichen Prozess, in dem ich mich innerlich neu dem Vater zuwende, in dem ich anfange, meine Furcht und Angst vor Gott zu bekennen. Nimm dir doch mal Zeit und geh mal spazieren eine halbe Stunde und sprich mit Gott über deine Angst. Sag ihm doch, ich habe Schiss, dass ich morgen auch auf der Straße stehe. Ich habe Angst, dass ich meine Familie nicht mehr ernähren kann. Red doch mal mit Gott darüber und du wirst sehen, wie viel er dir zu sagen hat und wie viel Frieden kommt. Bitte ihn um Kraft, die Sorgen loszulassen. Denn Sorgen werden dich kein Millimeter weiterbringen, aber viele Meter nach unten. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der wird sein wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinsteckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Diese beiden Sätze aus Jeremia 17, 5 und 7, die sollte man sich Tag und Nacht immer wieder durchlesen. Was ist denn dieser Baum hier am Wasser? Das ist ein Mensch, der eine lebendige Beziehung mit Gott hat. Die Wurzeln, die zum Wasser hinreichen, ist deine Beziehung, die du zu ihm hast. Und wenn du eine Beziehung mit ihm hast, und ich rede hier nicht von der formalen Mitgliedschaft in einer Gemeinde, sondern Zeit mit ihm, zu verstehen, wer er ist, zu verstehen, wer ich bin, dann hast du Wasser. Und dann bist du mit seiner Güte und Freundlichkeit verbunden. Der Baum am Wasser ist der Christ, der eine Identität hat, der weiß, wer er in Gott ist. Das ist nicht der Superman, der immer überfliegt. Der hat auch mal Schiss und ist auch mal niedergeschlagen, aber der rappelt sich immer wieder auf und sagt, und ey, Teufel, ich trete in den Arsch. Ich lass mich nicht verarschen. Ich weiß, wer ich bin. Und in Zeiten wie diesen möchte Gott dir und mir sagen, komm näher zu mir. Komm näher zu mir, beschäftige dich mehr mit mir und meinen Möglichkeiten und schau mehr auf mich, anstatt auf den Sturm, der dich umgibt. Als Petrus auf dem Wasser war, ist er nur deshalb untergegangen, weil er von Jesus weggeguckt hat und anfing, den Sturm zu betrachten, die Wellen und die physikalische Unmöglichkeit, dass man auf dem Wasser nicht gehen kann. Als die Jünger im Boot waren mit Jesus, da haben sie auch auf die Wellen gestarrt, auf das Wasser, was im Boot war. Aber sie haben nicht auf Jesus geschaut, der im Boot lag und gepennt hat. Weil dann hätten sie sich mal fragen müssen, wieso ist er so ruhig und wir so unruhig? Wenn wir untergehen, geht er doch mit unter. Und ich habe gute Nachrichten für dich. Jesus ist in deinem Boot, in deinem Lebensboot, in deiner momentanen, aktuellen Situation, wo dir vielleicht auch das Wasser bis hier steht, ist er im Boot bei dir. Und er ruht. Und weil er ruht, heißt nicht, dass er von deiner Not keine Kenntnis hat. Er weiß ganz genau, was los ist. Aber er möchte, dass du in dieselbe Position kommst. Freunde, warum stehen diese Geschichten der Bibel? Das sind doch nicht nur nette Kindergeschichten mit tollen Bildern und die wir lesen. Oh, super, klasse. Das sind Dinge, von denen Jesus uns sagen möchte, übertrag das in dein Leben. Das Boot ist dein Leben. Und der Sturm ist das, was wir im Moment erleben, der über Deutschland hinwegfegt. Und die Wellen schlagen ins Boot, bei manchem schon. Und trotzdem ist Jesus im Boot. Und trotzdem sagt er dir dann, warum habt ihr noch keinen Glauben? Das war das, was er zu den Jüngern sagt. Wieso habt ihr noch keinen Glauben? War Jesus ironisch? Ich glaube, er hat es gesagt, weil er erwarten durfte, dass zu diesem Zeitpunkt Vertrauen da sein durfte. Und wir müssen auch mal an einen Punkt kommen, wo wir anfangen, Gott zu vertrauen. Und nicht nur darüber reden, es tun. Und dann wird er dich an einen Ort bringen, wo du zur Ruhe kommst, wo du im Sturm schläfst und wo die Welt sagt, du bist ja verrückt. Du solltest dich sorgen. Und das ist aber der Punkt, wo die Welt irgendwann zu dir kommt und sagt, diesen Gott möchte ich auch kennenlernen. Was sagt uns dieser Vers noch, obgleich die Hitze kommt, wenn ein dürres Jahr kommt? Mit Gott verbunden zu sein, heißt nicht, dass wir immer nur auf Rosen laufen, dass wir durch das Land der Rosa Smarties gehen. Es wird dürre Zeit kommen. Es wird Hitze kommen. Aber wir haben das großartige Versprechen, dass auch in der dürren Zeit der Hitze Frucht da sein wird. Dass wir uns nicht fürchten müssen. Furcht ist die Lieblingswaffe des Teufels. Aber Gott sagt, du wirst auch in der Hitze Wasser haben. Du wirst Versorgung haben. Und das Großartige ist, dass Gott sagt, du wirst sogar Frucht bringen. Was ist Frucht? Ich persönlich bin zutiefst überzeugt, dass Gott dabei ist, in Zeiten wie diesen wieder Männer aufstehen zu lassen. Männer und Frauen, die wie Josef sind. Was war die Aufgabe Josefs? Gott hat ihn beauftragt, Vorräte zu sammeln für die Zeit der Not. Vorkehrungen zu treffen, dass für das Volk Gottes Überfluss in der Zeit des Mangels da war. Sein Volk, seine Familie hatte überlebt, dadurch, dass er Frucht trug. Und ich glaube, dass Gott auch unter uns Männer und Frauen aufstehen möchte, die wirtschaftlich großen Erfolg haben werden, die in Zeiten der Not genau das Gegenteil erleben und die mit ihrer Frucht das Volk Gottes mit am Leben erhalten werden. Und da höre ich jetzt schon weniger Amen. Aber Gott wird dich nicht reich machen um deiner selbst willen, das kann ich dir sagen. Sonst zerrinnt es dir wieder zwischen den Händen. Furcht ist die Lieblingswaffe des Feindes. Furcht lähmt dich, Furcht raubt deine Energie, Furcht raubt deine Freude, Furcht verdunkelt alles um dich, Furcht erstickt jede Hoffnung. Lass dich darauf nicht ein. Lass es dir nicht rauben. Und lass es dir nicht rauben, in dieser Zeit großzügig zu sein. Auf den Tagungen, wo ich in den letzten Wochen war, habe ich viele Pastoren klagen hören, oh ja, die Spenden sind ziemlich zurückgegangen, wir haben ziemlich schwere Zeiten. Und mich macht sowas traurig, weil es eigentlich eins zeigt, dass in vielen Gemeinden die Christen kein Deut anders als die Welt leben und dass sie kein Vertrauen in Gott haben. Denn wenn ich anfange, am Reich Gottes zu sparen, dann säge ich an dem Ast, auf dem ich sitze. Und der Fall ist sehr tief, das kann ich dir versprechen. Diese arme Witwe, die ihren letzten Groschen gab, oder die Witwe, die Elia das letzte Stück Brot gab, hätte mit diesem Stück Brot noch einen Tag überleben können. Und so hat sie eine Entscheidung zu treffen gehabt. Investiere ich das in die unendliche Versorgung Gottes als ein Saatgut oder esse ich es auf und lebe noch einen Tag? Und sie hat es weggegeben. Und sie wurde 3 Jahre lang in der ganzen Dürre ernährt. Das Öl ging nicht aus in diesem Krug. Das ist das, was Gott mit dir tun möchte. Wenn du deine Furcht überwindest, wenn du geizig bist, auch gegenüber dem Reich Gottes, dann zeigst du zuallererst eins, dass du Gott nicht vertraust, sondern dass du dir selber vertraust, dass du deinen eigenen finanztechnischen Planungen vertraust und Gott wird dir deswegen nicht das Knick brechen, wird sagen, okay, mach mal. Aber du kannst nicht erwarten, dass die Herrlichkeit Gottes durchbricht dann. Weil du sagst eigentlich damit, jawohl, ich möchte es jetzt auf meinem Weg machen. Ich habe das selber 2-mal durchexerziert in meinem Leben. Ich habe gelernt. Hier beginnen wir uns selber zu vertrauen und der Ratio, dass uns unsere Sparsamkeit, die falsche Sparsamkeit retten kann. Ich rede hier nicht gegen Schlampigkeit, schlechtes Wirtschaften, Geld rausschmeißen, davon rede ich nicht. Ich rede davon, von den klaren Dingen, die wir zu tun haben. Auch wenn dir das unangenehm ist, aber der 10. Teil gehört Gott in den guten und in den schlechten Zeiten. Das ist so. Und wenn du meinst, dass du das anders tun kannst, dann wirst du, nicht weil Gott sich rächen will an dir, sondern er will dich segnen, er will dir helfen, wirst du erfahren, dass es der Ast ist, den du dir selber absägst. Ich habe euch vor ein paar Wochen erzählt, als wir nach Indien flogen, dass eine Witwe aus unserer Gemeinde, die wenig hat, uns 1.000 Euro zu dem Flug dazugegeben hat, weil der Flug überraschenderweise wesentlich teurer war, als wir dachten. Und diese Person hat wirklich nicht viel Geld. Und die hat mehr getan als vielleicht manche Reiche. Und gerade die Woche habe ich gehört, dass das Geld, diese 1.000 Euro, schon wieder bei ihr gelandet sind. Gott ist absolut treu. Gott ist treu. Und du kannst ihn niemals übertreffen. Niemals. Aber du kannst es auf deinen Weg machen. Und es wird genau das passieren, dass du, was es in Jeremia da heißt, du wirst in der Wüste bleiben, im dürren Land, wo nichts passiert. Und du wirst mit dem auskommen, was du dir selber schaffst. So, wir kommen zum Ende. Ich möchte euch noch mit einigen Schriftstellen ermutigen. König David, es ist einer meiner Lieblingspsalme, den ich immer über mich und auch meine Kinder proklamiere. Ich bin jung gewesen und alt geworden. Und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Freunde, das ist nicht einfach nur ein Vers, den mal irgendjemand so, weil es sich gut reimt, das reimt sich ja noch nicht mal, geschrieben hat. Das hat ein Mann geschrieben, der viele Jahrzehnte gelebt hat und die Menschen um sich herum sehr aufmerksam beobachtet hat. Und bei dieser Beobachtung ist ihm eins aufgefallen, dass der Gerechte niemals von Gott verlassen wurde und dass weder er noch seine Kinder um Brot betteln mussten. Und an so etwas musst du festhalten. Das musst du wissen im Herzen. Das ist dein Gott. Sie, die Gott achten sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tag, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich über sie erbarmen, wie ein Mann sich über seinen Sohn erbarmt, der ihm dient. Und ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Und mit dem Gottlosen ist nicht unbedingt der Verbrecher, der Mörder, der Böse gemeint. Die Gottlosen sind manchmal Menschen, um die wir uns kümmern müssen, erbarmenswürdige Menschen, aber sie leben ohne Gott. Und Gott sagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem, der mir dient, und dem, der mir nicht dient. Und so wird es auch in Zeiten wie diesen einen Unterschied geben zwischen dem Volk Gottes und denen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Und das ist das, was du und ich verstehen müssen. Egon, lässt du mal einfach die CD laufen. Wir wollen dieses Lied hören, singen zusammen. Und dann wollen wir nochmal den Psalm 23 miteinander lesen. Mach dein Herz weit und erkenn, dass der Herr dein Hirte ist. Und es wird dir nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir und dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Vater, und wir danken dir jetzt einfach. Du bist unser Hirte. Jesus, wir wollen heute Abend neu zu dir hineilen. Und ich möchte dich ermutigen heute Abend, dass du neu deine Sorgen bei ihm ablädst. Komm zurück nach Hause zu ihm. Komm zurück an sein Herz. Bekenne ihm einfach jetzt da, wo du stehst, wo du dich gesorgt hast, wo du in Angst gelebt hast, wo du wenig Zeit mit ihm verbracht hast, aber sehr viel Zeit mit deinen Sorgen. Bekenne es ihm jetzt einfach da, wo du bist, leise, für dich. Vater, und wir wälzen, wie es in deinem Wort steht, die Last unseres Weges jetzt auf dich, Vater. Wir wälzen die Last unseres Weges auf dich. Vater, wir nehmen die Zukunftsangst und wir legen sie auf dich, Vater. Wir wollen anerkennen, Vater, ob wir schon wandern im finsteren Tal in Deutschland, so fürchten wir kein Unglück, Vater. Denn in diesem Tal, in dieser Zeit bist du bei uns, Vater. Inmitten des Stellenabbaus, Jobverluste, Kürzungen bist du bei uns. Dein Stecken und Stab trösten uns, Vater. Du wirst dafür sorgen, dass unser Becher voll bleibt, Vater. Du wirst dafür sorgen, dass unser Tisch gedeckt bleibt, Vater. Dass unsere Kinder, unsere Familien genug zu essen haben, Vater. Du wirst dafür sorgen, dass wir genug anzuziehen haben. Du wirst uns mit allem versorgen, Vater, was wir zum Leben brauchen. Zu einem ehrenvollen Leben, Vater. Jesus, und im Herzen wollen wir Babylon verlassen. Vater, wir wollen uns nicht mehr länger in diesem System gedanklich aufhalten. Wir wollen heute Abend neu erkennen, dass du es bist, der uns versorgt, Vater. Wir kommen heim zu dir, Jesus. Wir nehmen Platz bei dir. Und Gott lädt dich ein und sagt, setz dich zu mir. Hab keine Angst mehr. Fürchte dich nicht. Was auch immer dich bewegt, leg es doch vor mich hin. Was immer dein Beruf ist, ich bin stark genug. Ich bin der Herr, dein Hirte. Ich werde dafür sorgen, dass du keinen Mangel hast. Vater, und du siehst deine Kinder, denen es so schwer fällt, dir zu vertrauen, Vater. Und ich bete, dass du von ihren Schultern jetzt das Joch der Verdammnis und der Ablehnung nimmst, Herr. Das Joch der Ablehnung und Verdammnis, es ist zerbrochen über dir. Du bist willkommen. Und Jesus sagt, wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn, so wird dir gegeben, wofür du vertraust. Und ihr werdet sehen, dass ein Unterschied ist zwischen denen, die mir vertrauen und die mir nicht vertrauen. Der Herr kennt die Seinen, der Herr kennt dich. Und du bist ihm bekannt von aller Ewigkeit her. Darum fürchte dich nicht. Gott sagt dir heute Abend, ich habe Gedanken des Friedens über dich und nicht des Leides. Und ich werde das Ende geben, auf das du wartest. Ich weiß, was du brauchst. Und ich werde deinen Mund füllen. Vater, und ich danke dir, dass du genug hast für uns alle. Deine Ressourcen sind niemals erschöpft, Vater. Deine Finanzen kommen niemals zu einem Ende. Deine Wirtschaft funktioniert außerhalb dieser Wirtschaftsordnung, Vater. Wir wollen in deine Wirtschaftsordnung eingepfropft werden, Vater. Herr, und so zerbrech auch das Joch des Geizes über uns. Lass uns freudig, Vater, das tun, was zu tun ist. Wo du willst, dass wir helfen, wo du willst, dass wir geben, wo du möchtest, dass wir großzügig sind, Vater. Wir wollen uns nicht von den äußeren Umständen treiben und dirigieren lassen, Vater. Es soll ein Ende haben heute Abend. Ich bete, dass du jetzt jeden Einzelnen hier segnest, Vater, dass wir voller Mut und Zuversicht diesen Raum verlassen, Herr. Vater, du siehst, wo Arbeitsplätze fehlen, du siehst, wo Arbeitsplätze in Gefahr sind, und wir setzen im Glauben diese Dinge frei jetzt. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, wo sie sich eins machen über das, was sie beten, Vater, so wirst du es erhören. Vater, und ich bete, dass du jeden hier, der Arbeit braucht, mit Arbeit versorgst, Vater. Jeder, der Wohnung braucht, mit Wohnung versorgst, Vater. Ich bete, dass du über jede finanzielle Enge und Not kommst, Vater, und dass du Gnade schenkst, dass du uns freikaufst. Du bist unser Bräutigam, Vater. Und du hast den Brautpreis bezahlt. Wir leben in deiner Wirtschaftsordnung jetzt, Vater. Wir wälzen unsere Schuld auf dich, Vater. Auch wo wir sie selber verschuldet haben. Wir beten, dass du jedem hilfst, auch umzukehren, Vater, wo er Fehler gemacht hat. Danke, dass du uns nicht verdammst. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe. Ich sehe, wie Jesus buchstäblich einige von euch in den Arm nimmt, wie durch die reingeht. Und er tröstet dich. Er sagt, warum hast du dich gefürchtet? Hab keine Angst. Ich bin doch bei dir. Ich bin in deinem Boot. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor den Wellen, vor dem Sturm. Fürchte dich nicht vor dem Wasser, das reinspritzt. Es kann dir nichts machen. Ich bin bei dir. Ich werde dich niemals loslassen. Niemals verlassen noch vergessen. Und der Herr spricht zu euch Alten. Habt keine Sorge. Ich habe die Last eures Weges gesehen, die Jahre und die Arbeit. Und ich werde euch versorgen, auch in eurem Alter. Wenn ihr alt und grau seid, werde ich euch tragen, denn auch im Alter bin ich derselbe Gott, der ich war in eurer Jugend. Du bist immer noch vor mir. Deine Hände sind vor mir, deine Herrlichkeit ist vor mir. Auch wenn dein Leib alt und müde und schwach geworden ist, du bist herrlich in meinen Augen. Denn ich sehe dich, was du einmal sein wirst. Habt keine Angst, ihr älteren Geschwister. Der Herr hat euch nicht aus den Augen verloren. Ihr seid wertgeachtet und wertvoll. Und ihr Jungen, habt keine Angst vor der Zukunft, sagt der Herr. Ich bin eure Zukunft. Ich bin eure Zukunft. Fürchtet euch nicht vor dem Leben, das noch vor euch ist. Ich bin eure Zukunft. Ich bin eure Versorgung. Und es wird genug da sein für euch. Vater, und als Eltern erbeten wir, dass du uns segnest, Vater, dass wir voller Mut für unsere Kinder vorangehen, dass du unsere Hände füllst, Herr, dass wir ein Erbe für Kinder und Kindeskinder hinterlassen. In Jesu Namen. Vater, wir rühmen und preisen deine Güte, deine Treue, deine Freundlichkeit heute Abend. Wir danken dir für dein Wort des Trostes an uns, dein Wort der Ermutigung. Danke, dass wir dich kennen. Danke, dass du uns gefunden hast. Danke, dass wir wissen, wo wir hinkommen und dass wir wissen, wo wir hingehen werden, Vater. Und so segne ich euch jetzt mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Möge der Schatten des Allerhöchsten euch bedecken. Möge sein Friede auf euch sein und seine Ruhe. Mögest du seine Hilfe erfahren. Und er wird es tun, denn er ist treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. In Jesu Namen, Vater. In Jesu Namen, Vater. Herr, wir wollen noch ganz kurz in diesen Stunden auch Fürbitte tun für die Regierenden, die dich nicht kennen, Vater, die so weit von dir sind. Hab Erbarmen über sie, Vater, und erleuchte sie. Beginne in unserer Stadt mit dem Bürgermeister, den regierenden Vater. Segne sie. Segne sie in ihrer Arbeit, Vater. Segne die Landesregierung, Vater. Hab Erbarmen, Vater. Hab Erbarmen mit der Bundesregierung, Vater. Um deines Volkes willen, Vater, hab Erbarmen. Herr, lass dein Reich anbrechen in Deutschland. Wir beten darum, Vater. In allen Gesellschaftsschichten. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Danke, Jesus.